fangen wir mal an mit einigen Überlegungen, die sich ein bisschen querstellen zum Zeitgeist. Gerade heute noch habe ich in dem Buch, Warum unsere Kinder kleine Tyrannen werden, gelesen. Ich will da gar nicht weiter darauf eingehen. Man kann ja auch nun sich nicht zu allem äußern. Überlegen wir mal gemeinsam, und zwar auf zwei Ebenen. Auf der Ebene von, was erleben wir denn mit unseren Kindern? Nicht auf der Ebene, was machen wir denn? Das werde ich Ihnen heute Abend noch ein paar Mal sagen. Auf das Machen kommt es in der Erziehung überhaupt nicht an. Sie können nicht viel machen. Aber Sie können durch Ihr Dasein, durch Ihr Sein, durch den Klang Ihrer Stimme, den Blick Ihrer Augen, die Zuwendung und die natürliche Liebe, eine unendliche, überragende und unersetzliche Bedeutung für Ihre Kinder haben, zunächst als Vater und Mutter, später aber auch als Erzieherin. Ich spreche lieber von Kindergärtnerin, das klingt viel schöner. Und als Grundschullehrerin, in der Weiterbildung von Grundschullehrerin sage ich denen gern, nach Mama und Papa, vielleicht noch einem Großvater, der muss dann aber besonders gelungen sein. Nach denen sind sie die wichtigste Person im Leben dieses Kindes. Wir alle erinnern uns an wichtige Lehrer. So wichtig ist ihre Arbeit, viel wichtiger als der letzte Erlass des Kultusministeriums. Den können Sie ungelesen zur Seite schieben. Ich will das ein bisschen ausführen. Zwei Beispiele, die mir zunächst einmal aufgefallen sind und die auch in der Tat in letzter Zeit viel diskutiert werden, neben vielen anderen Dingen, die mir sehr viel Unbehagen bedeuten, insbesondere das Lob der Disziplin, das eigentlich ein Lob der Strafe ist, vor zwei Jahren. Aber hier auch in Winterhoffs Buch eine grundlegende Wahrnehmung, die haben andere vorhin auch schon viele Male geschrieben, das ist jetzt aber egal, die ist durchaus richtig. Viele Eltern verhalten sich ihren Kindern gegenüber so, als seien sie selber Kinder. Das ist natürlich für die Kinder nicht gut. Ich habe vor kurzem gesehen, das ist jetzt aber eine Pointe, eine junge Mutter, die einen 2,5-Jährigen, höchstens 2-Jährigen vielleicht, der saß in seinem Kindergarten, sich zu ihm runterbeugte und sagte, ich finde das gar nicht gut, dass du jetzt nicht mit mir sprichst. Den Knaben wollte ich dann gleich in meiner Praxis einen Termin einräumen, aber ich glaube, die Mutter hätte nicht zugestimmt. Aber die Beobachtung macht man schon, wenn man im Café sitzt beispielsweise. Auch das eine Beobachtung, 2, 3 Abende her. Mama, Papa, junges Paar, eigentlich denkt man, die müssen sich verliebt angucken, tun die aber nicht. Die gucken die ganze Zeit auf das Kind. Das Kind ist 1,5 Jahre alt und Mama guckt rüber und Papa guckt rüber, was möchtest du denn hier, was möchtest du denn da? Das Kind wird ein bisschen mürrisch, warum ist er denn mürrisch? Dann gucken die beiden sich böse an. Natürlich geht das schief mit dem Kind auf zwei Ebenen. Das erste ist, das Kind hat das Gefühl, der andere Mensch ist nur etwas wert, wenn er sich auf mich bezieht. Und das zweite, ein Kind will, dass Mama und Papa sich lieben. Und dann will es in diese Liebe eingebettet sein. Dann ist es in der Welt zu Hause. Nicht, wenn sich alles um sein kleines Ego, das ja noch gar nicht fertig ist, das noch nicht einmal ein Ich ist, dreht. Und so haben wir viele Kinder. Mit einem Egoismus fast ohne Ego. Einer Selbstsucht fast ohne Selbst. Das ist die eine Linie, die schief geht und eine andere geht schief. Das ist diese neue Mode der Disziplin. Auch das sieht man zunehmend auch auf Fußgängerzonen, in Eisdielen. Junge Mütter, die auf ihre Kinder einbrüllen, ungehemmt. Manche sogar auf die Hände schlagen. Wir hatten bis vor 8 Jahren ein Tabu. Kinder schlägt man nicht. Und wenn man das tut, dann mit ganz schlechtem Gewissen und ganz heimlich, dass keiner sieht, dieses Tabu zerfällt. Wir haben heute so ein Gefühl, da muss man mal ordentlich draufhauen. Damit erzeugt man natürlich nicht nur in der Seele der Kinder, sondern in der eigenen Familie, auch in den Schulen, in den Schulhöfen, die Hölle auf Erden. Wir haben es aber schwierig. Wir machen was denn nur richtig? Also alles dreht sich um das Kind, wir verwöhnen das Kind, ist nicht gut. Wenn wir andererseits die Kinder ständig regulieren und kontrollieren oder, wie die Kinderpsychiater gern sagen, eng lenken, geht auch schief. Ist unendlich anstrengend, kommt nichts mehr rum. Wie machen wir es denn richtig? Wir müssen anders denken. Wir denken über unsere Kinder nach, als seien sie Maschinen, die man lenken kann nach bestimmten Methoden, die sich auch entwickeln nach bestimmten Schritten, nach bestimmten Abläufen. Aber, das habe ich auch dem Kollegen Klaus Horelmann, der für den Elternführerschein immer wieder plädiert, gesagt, ein Kind ist kein Auto. Man kann es nicht reparieren, man kann es nicht einmal lenken. Die Dinge sind ein bisschen komplizierter. Wir haben eine Elterngeneration, die wahrscheinlich noch nie so viel über Kindheit gelesen und gehört hatte wie die gegenwärtige. Und wir hatten wahrscheinlich noch nie eine Elterngeneration, die in allem, was Kindheit, Erziehung und Bildung bedeutet, so unsicher war wie die gegenwärtige. Das macht den Boom der Ratgeberbücher aus. Davon gibt es sehr unterschiedliche. Einige sind ganz klug. Manche, wie ein weiterer Bestseller, Jedes Kind kann schlafen lernen, ist eine Anleitung zur Kindesmisshandlung und müsste verboten werden. Wir haben eine große Unsicherheit, eine große Unruhe. Und letztlich sagen die Eltern, nee, aber es funktioniert doch. Das höre ich immer wieder bei diesem Jedes Kind kann schlafen lernen. Es funktioniert doch. Da sage ich, funktionieren ist in der Erziehung kein Maßstab. Ich sage dafür mal ein Beispiel. Wir haben so eine schöne Eisdiele, die ich regelmäßig mit meiner Tochter besuche. Da steht so ein Flummi. Regelmäßig ereignen sich vor diesem Flummi kleine Kindertragödien. Zwei-, Dreijährige, die wollen so ein Flummi. Mama sagt, nix, du kriegst keinen Flummi, du hast vorhin schon Flummi gekriegt. Oder du hast ein Eis gekriegt. Mama hat damit völlig recht. Der Kleine brüllt und schreit und wird vorbeigezogen. Eine Tragödie nach der anderen. Man kann überhaupt nichts dagegen machen. Wenn Sie jetzt sagen, was funktioniert, ich kann Ihnen genau sagen, wie das funktioniert. Sie stellen den Kleinen vor Flummi, das ist dieselbe Methode, ungefähr wie jedes Kind kann schlafen lernen. Stellen ihn vor den Flummi, lassen ihn nicht nur schreien, sondern hauen ihn durch und zerren ihn weg. Das machen Sie am nächsten Tag nochmal, gucken zwischendurch auf die Uhr, ist ja Verhaltenstherapie oder ist ja Psychologie. Das erste Mal hauen Sie 2 Minuten, das zweite Mal nur noch 1,5 Minuten, beim letzten Mal reicht eine 1/2 Minute. Nach 4 Tagen wird der Kleine nie wieder einen Flummi wollen und wird sogar eine innere Überzeugung haben, dass Flummi schlecht sind und seinem besten Freund erzählen, Flummi sind ganz böse. Es hat funktioniert. Aber richtig war es nicht. Es war sogar abgrundtief falsch. Es war sogar böse. Und so ist es böse, sein Kind schreien zu lassen, wenn es nachts im Bett liegt und in Ängsten brüllt. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Die Ratgeber haben unterschiedlichen Charakter, unterschiedliche Qualität. Die meisten heißen brauchen. Es ging mal los mit dem freundlichen Herrn Rogge. Kinder brauchen Grenzen. Das war natürlich ein Erfolg, ist ja klar, wir sind ja in Deutschland. Das nächste, Kinder brauchen Wurzeln, Kinder brauchen Rituale, Kinder brauchen Sauerstoff. Ich bringe es auf 2 Formeln. Die erste Formel lautet, was Kinder wirklich brauchen, lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Kinder brauchen Bindung und Ordnung. Das kann man auch schöner sagen. Kinder brauchen Liebe und Gehorsam. In dieser Reihenfolge umdrehen kann man sie nicht. Und was ich unter Gehorsam verstehe, das erkläre ich Ihnen nachher noch. Das Horchen, das Hinhören, die Sinne spannen auf einen Menschen, der bedeutsam ist in meinem Leben. Das ist die Grundlage von Erziehung und überhaupt auch von Therapie. Und die zweite, ich habe schon angedeutet, es kommt nicht auf das an, was Sie machen. Es kommt nicht auf die Methoden an. Sie können alle Methoden dieser Welt auswendig lernen und Sie werden Ihr Kind nicht berühren, nicht bewegen und schon gar nicht lenken. Jeder Lehrer weiß das. Wir aus unseren Schulerinnerungen, also wir hatten durchweg autoritär gesonnene Lehrer. Bei den einen gingen wir über Tische und Bänke und bei dem anderen, der haarscharf dieselben Methoden anwendete und haarscharf dieselben pädagogischen Überzeugungen hatte, bei dem saßen wir still und stumm und bewunderten ihn. Es kommt nicht auf die Methoden an. Das sind die beiden entscheidenden Sätze. Diese ganze Gehorsamsgeschichte ging los mit der Supernanny. Nun muss man fairerweise sagen, dass sie in der Zwischenzeit dazugelernt hat. Sie hat das selber auch gesagt. Sie hat sogar in einer Fernsehsendung, und das rechne ich ihr hoch an, eingestanden, dass sie sich für die ersten Sendungen schämt. Aber diese Sendungen waren die erfolgreichsten. Sie folgten einem Programm, das heißt Triple oder Triple P, wurde auch von vielen Jugendämtern empfohlen und in vielen Volkshochschulen eingeübt. Ich selber war mal eingeladen von einer dieser Organisationen, die ich nicht kannte, aber die meisten Mütter kannten, die Jakoo hieß die. Da waren ungefähr 1000 Mütter, ein paar Väter verloren, sich da so runter, wie das so ist. Die hatten mich eingeladen und hatten mir verschwiegen, dass direkt vor mir Vertreter von Triple P, das sind also die mit dem stillen Stuhl, nicht? Oder der stillen Treppe, direkt vor mir sprechen würden. Das taten die auch und danach kamen die Mütter dann auch zu mir. Und ich habe denen dann gesagt, ja, macht das mal so, wie euch gerade empfohlen worden ist. Ich bin Kinderpsychologe, ich muss auch leben. Wenn das Kind dann 7, 8 Jahre alt ist, dann steht es auf der Warteliste eines meiner Kollegen oder bei mir. Nein, so geht es nicht. Was ist denn aber falsch daran? Das schauen wir uns noch mal an, entlang einer Sendung aus der ersten oder zweiten Staffel der Supernanny. Ich war damals immer sehr empört. Die Gewerkschaft für Erziehungs- und Wissenschaft der Lehrer rührte sich nicht. Der Deutsche Kinderschutzbund rührte sich nicht. Die psychologischen Verbände rührten sich nicht, bis ich in einer großen Fernsehzeitschrift 10 Punkte veröffentlicht habe. Die wurden dann so ganz allmählich die Diskussion in Gang. Ich weiß oft nicht, was die Leute im Kopf haben. Ich werde morgen vor dem Deutschen Kinderschutzbund, da ist die Jahrestagung, reden. Mir fällt einiges auf, was an Misshandlung, Missbrauch von Kindern passiert alltäglich. Wir müssten uns viel mehr empören. Dies war so ein Beispiel aus dieser ersten Staffel. Also ein Vater, 35, 38 Jahre alt. Er erklärte mit glitzerndem Stolz in seinen Augen, wie er seinen 3-jährigen Sohn eine Dreiviertelstunde lang erzählte, er immer wieder auf die stille Treppe geschleift habe, bis er endlich einknickte und still sitzen blieb. Während der Mann sprach und die Kamera natürlich ganz nah an sein Gesicht ging, das sind ja elementare Dinge, die da berührt werden, wie gesagt, glitzerte ein kalter Stolz in seinen Augen. Solchen Männern ist nicht zu helfen. Aber was ist denn jetzt schiefgegangen? War es denn nicht so, dass der Kleine endlich gelernt hatte zu gehorchen? Endlich hatte er Respekt vor seinem Vater. Endlich saß er still, nachdem er die ganze Zeit trotzig rumgebrüllt hatte. Nein, so war es nicht. Der Kleine hatte etwas verloren. Er hatte etwas Entscheidendes verloren. Er hatte den Respekt vor diesem Vater verloren. Ja, Papa war für den 3-Jährigen immer noch übermächtig. Aber die Übermächtigkeit war keine Ermöglichung, keine Freude auf das Leben, so werde ich auch, sondern sie war nur noch eine Bedrohung, eine Einschränkung. Und schon in die allerfrühesten Entwicklungen dieses Kindes, so werde ich sein, in seine Zukunftsvorstellung mischte sich Feindseligkeit gegenüber Papa und damit gegenüber der ganzen Welt. Und wenn dieses Kind 7 oder 8 Jahre alt ist und er merkt, so toll ist Papa gar nicht, so übermächtig, das kann eine schöne Erkenntnis sein, das erzähle ich gleich am Beispiel meiner Tochter, dann wird ihm das bewusster sein. Papa, das ist eigentlich, so toll ist er nicht. Das ist eigentlich jemand, mit dem werde ich noch fertig werden. Ich bin ja kein Kind mehr. Und wenn dieser Junge 12, 13 Jahre alt ist, dann wird er es versuchen. Er wird seinen Vater beschimpfen. Das ist teilweise erstaunlich, was in manchen Familien passiert. Er wird ihn mindestens mit Missachtung strafen. Papa ist ja der andere. Papa ist nicht im Kern des Selbst verankert. Papa ist das andere, das Bedrohliche, das Kränkende. Und was macht Papa dann? Vielleicht ist Papa müde, vielleicht hat er Ärger mit seinem Chef oder er lebt in Schwierigkeiten mit seiner Frau. Vielleicht will er sich nicht auf eine Auseinandersetzung einlassen. Er wendet sich ab und der Kleine triumphiert. Aber es ist ein schlechter Triumph. Oder Papa versucht, sich aufzubauen. Aber den Respekt, Papa ist groß und stark und so will ich auch werden. Das ist der Respekt, der ein Kind dazu bringt, noch vor dem als 15, noch als 18, noch als 20-Jähriger seinem Vater gegenüber eine gewisse innere Hemmung, Bedeutsamkeit, Ruhe, Aufmerksamkeit zu bewahren. Das ist ja alles verloren. Und der Kleine fängt an zu brüllen. Und was tut Papa dann? Nochmal auf die stille Treppe schleifen? Das kann er nicht. 12-Jährige sind kräftig. Und seelisch erkaltete 12-Jährige sind es erst recht. Papa resigniert. Und der Kleine triumphiert. Und in seinen Triumph und damit in sein Selbstbewusstsein ist Feindseligkeit verschwistert. So erreichen wir den Respekt unserer Kinder nicht. Jetzt erzähle ich eine Gegengeschichte. Meine kleine Tochter kam zu mir ins Arbeitszimmer gewatschelt und sagte, was heißt Hirsch auf Englisch? Ich sage, habe ich dir nicht gesagt, du sollst mich nicht stören, wenn ich arbeite? Die sagte, ja, das stimmt, aber es geht ja um Lernen. Kinder haben früh gelernt, dass Lernen das Allerwichtigste auf Erden ist. Und verglichen mit der Frage, wie die Hirsch auf Englisch heißt, waren Papas nebensächliche Tätigkeiten nicht weiter erwähnenswert. Ich kam also ins Grübeln, was zum Teufel heißt Reh und Hirsch auf Englisch? Bei Reh hatte ich noch eine Erinnerung, weil meine Lieblingsschauspielerin nämlich Dir heißt. Und ich dachte, ja, das heißt doch Reh. Ich sagte, also Reh heißt Dir. Das muss ja nicht stimmen, nicht? Aber ich hatte doch gute Hoffnung. Ja, sagte der Kleine, das ist gut. Und nun, was heißt Hirsch? Ich sage, woher soll ich wissen, was Hirsch heißt? Ich weiß ja kaum, wie ein Hirsch auf Deutsch aussieht. Sagt jetzt aber nicht, schauen wir gleichberechtigt, ja, Partnerschaft, die schauen wir nun gemeinsam nach und lernen und erwerben die Vokabel. Ich habe gesagt, guck selber nach, sieh zu, wie du es weißt, ich habe jetzt keine Zeit. Die Kleine, ein Strahlen ging über ihr Gesicht, so toll ist Papa gar nicht. Da gibt es vieles, das weiß Papa gar nicht. Sie sagte, aha. Mit einem klaren Ton der Zufriedenheit verließ das Zimmer mit dem Gefühl, heute weiß ich schon ein bisschen mehr als Papa. Morgen weiß ich noch viel mehr als Papa. Das Leben ist wunderbar. Grundlage dessen ist der liebevolle Respekt vor diesem Vater, das verinnerlichte Vaterbild, das ein gutes, ein umfassendes Bild ist, das die Welt bewältigen lässt. Morgen bin ich noch mehr als Papa. So stabilisiert sich das Ich und gleichzeitig mit dem Ich der Respekt vor dem Väterlichen. So geht Erziehung. Aber auch diese beiden Geschichten sind immer noch ein bisschen an der Oberfläche und ich gehe eine Schicht weiter. Ich beginne das gern mit einem Satz, der die menschliche Existenzverfassung berührt und dieser Satz lautet, die Geschichte zwischen Eltern und Kindern ist eine große Liebesgeschichte. Auf dieser Ebene müssen wir die vielen kleinen Konflikte und die vielen Auseinandersetzungen und die Trotzanfälle und die Hausaufgaben betrachten. Auf dieser Ebene kommen wir auch zu Ergebnissen. Aber Liebe ist schwierig, das ist kein idyllischer Satz. Liebe kann übereifrig machen. Das können wir bei modernen Eltern beobachten. Mich rief vor kurzem eine Moderatorin, Hessischer Rundfunk oder was weiß ich an, eine Vorschulgründung für exzellente Kinder, Elite-Kinder. Die lernten mit 2,5 Jahren Chinesisch, damit die Kinder auf dem Weltmarkt sich später behaupten. Und diese Moderatorin, die junge Dame, fragte allen Ernstes, was ich davon halte. Ich sage, wollen Sie mich veralbern? Die haben einen an der Waffel. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Aber es ist eine der erfolgreichsten Gründungen. Später hatte ich im Fernsehen in einer Pilotsendung eine Diskussion mit denen, die sind völlig eingebrochen. Die Sendung, die später gesendet wurde, hat mich dann rausgeschnitten. Man wollte es mit den Leuten nicht verderben. Man dachte, das ist der Mainstream, das ist die überwiegende Meinung. Ich bin gar nicht sicher, dass das so ist. Liebe kann übereifrig machen. Liebe kann neidisch machen. Liebe kann ehrgeizig machen. Liebe gibt unendlich viele Möglichkeiten, dass wir uns in Sackgassen verrennen. Liebe ist schwierig. Und das Schlimmste von allen ist, dass wir Menschen die Eigenart haben, das, was uns selber in unserer Kindheit an Wunden zugefügt wurde, ausgerechnet an diejenigen weiterzugeben, die wir am allermeisten lieben, an unsere Kinder. Liebe ist schwierig. Und deswegen auch in diesem Rahmen zitiere ich gern einen Satz meiner Lieblingsschriftstellerin aus der frühchristlichen Mystik, Mechthild von Magdeburg, das fließende Licht der Gottheit. Dort heißt es, die Seele klagt über die Liebe. Du hast mich getrieben und gehetzt, dass ich bin ganz wund und müde geworden von dir. Liebe ist schwierig, aber sie ist die Substanz. Ich mache das nachher noch konkreter deutlich, will Ihnen aber zunächst mal zwei, drei Beispiele dafür nennen, wie fundamental die Elternliebe ist und keine Erziehungsmethode reicht daran. Ich kenne eine 40-jährige Frau, also ich kenne mehrere 40-jährige Frauen, aber diese ist eine besonders beeindruckende Dame, hat aus eigener Kraft ein kleines, aber feines Marketing- und Werbeinstitut aufgebaut. Wir kennen uns seit ein paar Jahren, irgendwann fasste sie Vertrauen und sagte, mein Vater hat mich nie geliebt, der respektiert heute noch nicht, was ich geleistet habe. Und dieses taffe, repräsentationsgewohnte Gesicht wurde auf einmal ganz müde und alt, wie verfallen. Marlon Brando, geliebt von den schönsten Frauen Hollywoods, bewundert von Millionen Frauen auf der Welt, wurde im Alter immer fetter, immer feister, immer unersättlicher. Es war, als müsse er etwas, das ihm fehle, in sich hineinholen, eine Leere zuschütten. Und das würde diese Leere nicht schwinden wollen. Und kurz vor seinem Tod schrieb er, warum das so ist. Er schreibt dort, als ich 3 Jahre alt war, hat sich meine Mutter für den Alkohol und gegen mich entschieden. Geliebt von den schönsten Frauen der Welt. Es hat ihm nichts genützt. Die Wunde wollte sich nicht schließen. Letztes Beispiel, Goloman. Der in vertrauter Runde schon über 70 war und weltberühmt und zurecht. Als er erzählte, dass er nachts in Albträumen aufwache. Und er sagte, er wisse auch, worauf diese Albträume zurückzuführen seien. Sie gehen zurück auf einen Weihnachtsabend in der Familie des Großschriftstellers Thomas Mann. Der kleine Golo, 7 oder 8 Jahre alt, hatte sich auf ein Geschenk gefreut. Er bekam es. Und mit aufgeregten Kinderhänden riss er die Verpackung von dem Geschenk, es fiel auf den Boden und zerbrach. Und Thomas Mann wendete sich seiner Frau zu und sagte, was hat dieser Junge eigentlich in unserer Familie verloren? Dies und was darin zum Ausdruck kam, trieb noch den über 70-Jährigen und weltberühmten nachts in Albträume. Und er verfügte, dass er nicht im Familiengrab, nicht neben diesem Vater, beerdigt werde, sondern 20 Meter weiter. Dort liegt er jetzt. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte meine unglückliche Liebesgeschichte. Das haut einen richtig aus dem Puschen. Da läuft man mit triefender Nase und hängenden Schultern durch die Gegend, hat doch nichts mehr Freude. Ich kann sie hinziehen, ich war damals schon um die 40, ganz ausgestiegen aus Pädagogik und Therapie, ein Global Player, amerikanisches Marketinginstitut, das hat mich alles nicht mehr interessiert. Mit triefender Nase, hängenden Schultern, von keinem Erfolg beglückt, lief ich durch die Gegend. Das kann sich hinziehen. So ein Liebeskummer kann dauern. Das kann Wochen dauern. Das kann Monate dauern. Aber irgendwann wacht man morgens auf, schlägt die Augen auf und denkt, schau an, der Himmel ist blau. Und eine unwillkürliche Lebensfreude beginnt wieder in einem aufzusteigen. Nein, der Liebeskummer ist noch nicht zu Ende. Aber irgendwann geht er vorbei. Noch der schlimmste Liebesschmerz hat irgendwann ein Ende. Aber das Gefühl, mein Vater liebt mich nicht. Und noch schlimmer, meine Mutter hat mich gar nicht lieb. Mit diesem Gefühl sinken sie noch ins Grab. So tief geht das. Das ist die Grundlage von Erziehung. Und dann können wir das auch positiv finden. So tief und so beeindruckend, so unersetzlich ist die Bedeutung von Mama und Papa für jedes Kind. Ich führe das nachher noch weiter aus. Hier ist unsere Kompetenz. Unsere Kinder lieben uns. Sie können nicht anders. Es ist in ihr Überlebensprogramm eingeschrieben. Und wenn wir das begriffen haben und gleichzeitig begriffen haben, dass es nicht auf die richtigen Methoden ankommt, sondern auf uns selber, auf unsere Begabung zur Zuwendung, zur Liebe, zur Zuneigung und, davon erzähle ich ganz zum Schluss, auch zur Autorität. Wenn wir das begriffen haben, dann gibt es immer noch viele Konflikte, aber es gibt nichts mehr, das eine Familie zerbrechen, ein Kind in die Sucht nach Cannabis oder Computer oder ein Mädchen in die Selbstverletzung treibt. Ich mache das mal ein bisschen anschaulicher, damit wir nicht so ernst werden. Wir stellen uns vor, Sie haben einen, sagen wir mal, 12-jährigen Sohn, was an sich ein hartes Schicksal ist. Sie haben, es ist zu allem Überfluss Montagvormittag, Sie waren schon zweimal in seinem Zimmer aufstehen, musste zur Schule. Bekanntlich beginnen unsere Schulen zu einem Zeitpunkt, als lebten wir noch in einer Agrarkultur und als müssten vorher die Kühe gemolken werden. Die erste Antwort war ein verschlafenes und die zweite ein gereiztes Ja gleich. Irgendwann kommt der Kleine in die Küche getrottet, stellt mit missbilligendem Blick fest, dass wieder einmal ein gesundes Frühstücksbrot statt einem anständigen Snicker auf dem Tisch liegt. Sie haben in der Zwischenzeit seine Mappe durchforscht und festgestellt, dass er wieder einmal seine Hausaufgaben nicht anständig zu Ende geführt oder seine Mappen nicht ordentlich geordnet hat. Jetzt können Sie, pädagogisch, therapeutisch gesprochen, vielleicht haben Sie einen der besseren Elternkurse, etwa eben des Kinderschutzzentrums, besucht. Jetzt können Sie pädagogisch gesprochen alles richtig machen. Sie vermeiden, wie Sie das gelernt haben, falsche Generalisierung. Sie sagen also nicht, nie machst du deine Hausaufgaben. Sie sagen auch nicht, immer muss ich dich an deine Hausaufgaben erinnern. Sie vermeiden auch das, vor allem unter Müttern, so beliebte Wort. Ich habe dir schon 100-mal gesagt, du sollst deine Hausaufgaben machen. Nein, Sie bleiben, wie Sie das gelernt haben, ganz konkret im Hier und Jetzt und sagen, schau mal, diese Aufgabe hast du aber nicht ganz zu Ende gebracht. Sie sagen auch nicht, weil Sie das so gelernt haben, moralisch vorwurfsvoll, du, nicht? Also keine Du-Botschaften, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Nein, Sie sprechen von sich selber und Ihren eigenen Gefühlen. Sie sagen beispielsweise, ich mache mir doch große Sorgen, wie du die Mathematikstunde hinter dich bringen willst bei diesen völlig verschloderten Mathe-Hausaufgaben. Sie machen, psychologisch gesprochen, alles richtig. Wenn Sie aber gleichzeitig sein Frühstücksbrot mit hektischen, aufgeregten oder gar zornigen Gesten streichen, dann können Sie sich jedes einzelne dieser pädagogisch-psychologisch korrekten Sätze sparen. Sie gehen durch den kleinen Kopf hindurch, als seien Sie nie gesprochen. Und umgekehrt, Gott sei Dank, gilt das auch. Sie können meckern. Meinen kleinen Hyperaktiven in meiner Praxis sei immer müde meckern. Das ist ein Naturgesetz. Die können wahrscheinlich nichts dafür. Sie können meckern. Wenn Sie aber, während Sie noch reden und reden und reden und sich selber schon nicht mehr zuhören, gleichzeitig, und das ist eine Begabung von Müttern, neben sich treten und diese kleine, mürrische und so unendlich geliebte Existenz ihres Sohnes mit ihrem mütterlichen Blick umhüllen, dann wird jedes einzelne ihrer restlos verfehlten Worte in dem kleinen Kopf gespeichert und von ihnen gestärkt, macht er sich auf den Weg in die Schule und nimmt sich vor, heute Nachmittag mache ich ganz bestimmt meine Mathehausaufgaben. Was nicht heißt, dass er es dann auch tut. Nein, es kommt nicht auf die Methoden an. Es kommt auf das an, was wir sind. Auf den Blick unserer Augen, auf den Klang unserer Stimme, die Bewegung unseres Körpers, die Ganzheit dessen, was wir geworden sind. Das prägt unsere Kinder. Und jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. Ich muss mich ein bisschen anstrengen, denn das ist Entwicklungspsychologie. Dauert nicht sehr lange. Wenn wir den hinter uns haben, wissen Sie mehr als ein durchschnittlicher Kinderpsychiater. Am Anfang der kindlichen Existenz, an der Quelle des kindlichen Daseins, steht Mama. Das ist die unveräußerliche, unersetzliche weibliche Kompetenz. Eine Kultur, die auf diese Kompetenz verzichtet, sie gering schätzt oder versucht zurückzustufen, wird auf Dauer nicht überleben. Und ich füge hinzu, sie ist das Überleben auch nicht wert. Mama ist die Quelle des Lebens im biologischen und im seelischen Sinn. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, nein, nicht das, das auf allen pädagogischen Tagungen genannt wird, man braucht ein ganzes Dorf, um einen Jungen zu erziehen. In Deutschland hat das dann die Variante, die müssen alle aufpassen, dass der sich anständig verhält. Nein, es gibt ein kluges Wort meiner geliebten Zulus in der Xhosa-Sprache. Das lautet, ich bin, weil du bist. Das ist eine tiefere Weisheit als das, was wir immer sagen. Unsere Freiheit endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. Nein, es ist eine Verschmelzung. Ich bin, weil du bist. Und an keiner Existenz ist dies sichtbarer als zwischen Mutter und Kind. Beginnt mit der biotischen Einheit im Leib. Und dann dem Zerreißen in der Geburt und dann treiben die beiden auseinander und wollen doch zusammenbleiben in tiefen, symbiotischen, befriedigenden Momenten. Sie sind nur zur Hälfte Einzelnes und zur anderen Hälfte immer noch ineinander gebunden. So beginnt das seelische Leben. Und wenn ein Kleiner oder ein Kleines an Mamas Brust liegt, wenn das gestillt wird, still werden kann und dann gesättigt und zufrieden und müde geworden das Köpfchen zur Seite senkt, dann empfängt es aus dem Gesicht der Mutter ein Lächeln. Selbst der nüchterne Kinderpsychotherapeut Heinz Kohut, ein Amerikaner, spricht vom Glanz im Gesicht der Mutter. Dieses Lächeln, habe ich in einem Buch geschrieben, ist gleichbedeutend mit dem Versprechen des Lebens. Wenn dieses Versprechen nicht oft genug, nicht regelhaft genug, nicht verlässlich genug auf dieses Kind eindringt, dann reißt sich das Kind von dieser Bindung los und damit von allen Bindungen. Dann will es los, hinaus in die Welt, von der es noch nichts weiß, mit seinem unreifen Ego, das noch gar keine Erfahrung macht. Das sind die Kinder, die wir später als hyperaktiv bezeichnen. Mama ist der Anfang. Die symbiotischen Momente der tiefen Befriedigung, die sind der erste Kern, die Substanz des Selbst. Aber dann muss es weitergehen. Die Kinder reißen sich los aus der Symbiose. Wir sind alle aus dem Paradies vertrieben. Der große Sigmund Freud hat lange Zeit spekuliert, warum machen die Kinder das? Warum wollen die da weg? Es geht denen doch gut. Er nennt das einen faustischen Drang. Ich will die Welt entdecken, ich will die Welt beherrschen. Alle unsere Kinder haben diesen Drang. Sie reißen sich los, sie wenden sich der Welt zu. Und nun, haben wir ein Bild, das Sie alle kennen. Ein kleines, ein Jahr alt, aufgeregt auf dem Arm von Mama oder Papa oder Großvater. Deutet aufgeregt in die Welt, Dada. Ich behaupte, das muss man jetzt nicht ganz ernst nehmen, Dada, das ist Papa. Das da, die Welt da. Baba in meiner Xhosa-Sprache. Wenn wir ein Stück leckere Torte vor uns haben, dann sagen wir, es ist Mamba, nicht? Das die Welt hineinnehmen in das Körper Ganze, in den Stoffwechsel, der Ausgleich, die Versöhnung. Die Begegnung, das sich stellen, ist eher das Väterliche. Und die Verschmelzung ist eher das Mütterliche. Ich weiß nicht, wir haben hier keine Universität, nicht? Sonst hätten wir sicher einige Genderforscherinnen unter uns. Den sage ich dann gern. Ich kenne die moderne Genderforschung von der Gleichheit von Mann und Frau. Ich habe versucht, den 2- bis 3-Jährigen das zu erklären, aber diese Belger hören ja nicht auf mich. Kinder sind konservativ. Sie unterscheiden genau, was das Männliche und das Weibliche ist. Und die Verschmelzung von beiden, natürlich ist das nicht so hart getrennt, wie ich jetzt gesagt habe. Jede Frau hat männliche, jeder Mann weibliche Anteile, das ist ja klar. Aber die Verschmelzung von beiden, das ist die Grundlage des Seelischen. Und deswegen brauchen Kinder und werden am glücklichsten dann, wenn Papa, zu dem das Kind sich hinwendet, wenn es sich von Mama losreißt und die Welt erkunden will, wenn Papa ein von Mama geliebter Mann ist, dann hält es sich an der Hand des Vaters und ist gleichzeitig doch verbunden geblieben mit der Liebe der Mutter und umgekehrt auch. Eltern, die sich lieben, sind die optimalste Erziehungsbedingung. Da reicht kein Programm heran. Aber wir haben das nicht so oft. Papa hat jetzt eine besondere Bedeutung. Dieses Kleine, das sich aufmacht, mit verwegenem Kindermut auf die eigenen Beine stellt und sich der Welt stellt. Die Welt wird noch erzittern vor Freude oder vor Erschrecken darüber, dass ich, der kleine Johannes, auf ihr wandle. Dann weiß dieses Kind nichts von dieser Welt. Es hat keine körperlichen und keine seelischen, geistigen Möglichkeiten, irgendetwas von dieser sich erweiternden Welt weit hinter der Wohnung der Eltern, weit hinter der vertrauten Straße erstreckt sich. Irgendetwas zu wissen. Aber in den Augen seines Sohnes oder seiner Tochter, mehr als die Mutter, ist Papa derjenige, der mit seinem schwerfälligen Körper, seiner dunklen Stimme, seinen trampelnden Füßen diese ganze Welt schon im Griff hat. Vätern von 2,5-, 3-jährigen Kindern sage ich gern, genießen Sie diese Zeit. So vorbehaltlos bewundert werden Sie Ihr ganzes Leben lang nicht wieder. Ich habe vorhin erwähnt, so circa mit 5 hört das auf. So toll ist Papa gar nicht. Muss man dann auch erstmal durch. Weiß, wovon ich rede. Papa ist also mehr als nur ein Vorbild. Papa ist eine Sehnsuchtsgestalt. Papa verkörpert das ganze Abenteuer des Lebens, das vor einem liegt und die Zuversicht, ich werde es bestehen. Auf dieser Grundlage, auch wenn sie hinterher zerfällt, wie ich es am Beispiel meiner Tochter erzählt habe, aber sie zerfällt nicht, sondern ein eigenes baut sich darauf auf. Das ist der Respekt. Und wenn Papa dann mit 14 Jahren sagt, pass auf, meine Kleine, du darfst in die Disco, aber um Punkt 22 Uhr bist du draußen. Ich stehe da in meinem Auto und warte. Dann mault die Kleine. Aber dieses Gefühl, Papa hat mir die Welt bedeutet und mir die Zuversicht gegeben, die werde ich bestehen. Das hallt in ihrer Seele nach, das schwingt mit. Sie mault, aber um 22 Uhr kommt sie aus der Disco raus. Und wenn sie es nicht tut, dann, aber nur dann, darf Papa auch auf den Tisch hauen und sagen, nie wieder ist das klar. Und das Kind hat eine tiefe Einsicht. Eigentlich hat er recht. Dann auch mault sie dann wieder. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Diese überwältigenden Figuren des Mütterlichen und des Väterlichen. Mein großes Vorbild, Donald Winnicott, ein britischer Psychoanalytiker, spricht von der ausreichend guten Mutter, nicht von der perfekten. Perfekte Eltern wären unmenschlich, es gibt sie auch nicht. Und von dem ausreichend guten Vater, von dem verinnerlichten guten Mutterbild und dem verinnerlichten guten Vaterbild, das ist die Substanz dafür, dass die Kinder sich der Welt zuwenden, dass sie begreifen, dass es andere Objekte, andere Menschen, Empfindsamkeit nicht nur am eigenen Körper, sondern am anderen Körper gibt, dass sie Rücksicht lernen müssen, dass sie das Funktionieren der Welt und der Dinge der Welt in ihrer Eigenart in sich aufnehmen, ja einatmen, mit ihren Gefühlen verbinden und von da aus Sprache erwerben. So werden Kinder klug und nicht durch Förderprogramme und nicht durch das Lernen von Chinesisch mit 2,5 Jahren, denn weder Papa noch Mama sprechen Chinesisch. So entfaltet sich in dem verinnerlichten guten Mütterlichen, dem verinnerlichten guten Väterlichen, es ist alles recht komplex, die Substanz des Selbst. Das bin ich. Im Kern des Selbst dieses Kindes sind Mama und Papa aufbewahrt als Bestätigung, als Gewissheit des Selbst. Kein Kind will auf sein Selbst verzichten. Kein Kind will diese Gewissheit abwerfen. Solche Kinder sind gehorsam. Sie können nicht anders und sie wollen nicht anders. So erwerben wir Gehorsam. Und nun können Sie sagen, naja, der kann ganz gut reden. Aber gestern hatte ich mit meinem 3-Jährigen doch einen Trotzanfall und was sollte ich da machen? Nun komme ich erstmal mit meinem Satz mit dem Machen. Kommen Sie nicht weit, aber ein bisschen konkreter will ich schon werden. Reden wir also vom Trotzanfall. Gefürchtet, seitdem es Eltern und Kinder gibt. Insbesondere beliebt bei Kindern zwischen 2,5 bis 3,5 Jahren am Samstagmittag im Supermarkt, wenn die Schlange an der Kasse besonders lang ist. Sie kommen mit Ihrem Kind an die Kasse, in der in Augenhöhe eines 3-Jährigen unerbittliche Marketingmenschen irgendwelche Süßigkeiten untergebracht haben. Das Kind noch ganz im Wohlgefühl, in einer einigen, mit ihm versöhnten Welt zu leben, greift nach dieser Schokolade und Mama oder Papa sagt Nein. Dann wollen wir uns nicht falsch verstehen. Die müssen Nein sagen. Aber sie müssen auch begreifen, was das für das Kind bedeutet. Die ganze Zuversicht, diese ganze Selbstgewissheit bricht in sich zusammen, denn die Basis des Ganzen war ja die Bindung und das Vertrauen auf die Verfügungsgewalt des Väterlichen oder des Mütterlichen. Das Kind durchlebt jetzt eine Krise und die ist genauso tief und existenziell wie alle anderen Krisen, die wir im Leben auch durchmachen. Nein, dieses Kind will keine Grenzen austesten. Das weiß überhaupt nicht, was Grenzen sind. Wer kommt denn auf solche ideologischen Sätze? Das Kind macht auch keinen Machtkampf mit Vater und Mutter. Der kleine Stöpsel, der Mama vorbehaltlos lieb hat, der will einen Machtkampf machen. Wer glaubt denn sowas? Nein, er ist in eine Krise. Er ist aus seiner Gewissheit, aus seinem Seinsgefühl herausgestürzt. Er weiß nicht mehr, wer er selber ist. Er hat alle Verlässlichkeiten verloren. Er schmeißt sich auf den Boden. Man muss doch nur hingucken. Er schreit und strampelt. Er ist gar nicht mehr er selbst. Wenn Sie das verstanden haben, dann ist der Trotzanfall immer noch nicht zu Ende. Aber Sie haben 2 gute Voraussetzungen. Das erste ist, Sie haben verstanden, dieses Kind ist jetzt so verzweifelt, weil es sich ganz und gar und vorbehaltlos auf Sie und seine Bindung an Sie verlassen hat. Es ist also in psychologischer Sprache ein gut oder sicher gebundenes Kind. Wenn Sie das begriffen haben, gucken Sie auf die vergnügt, auf die lange Schlange, die an der Kasse murrt, die ältere Dame, die sagt, wenn Sie so mit dem Kind umgehen, dann muss es ja schreien. Oder den älteren Herrn, der gleichzeitig sagt, den muss man mal dahinter versohlen. Sie gucken auf die und denken, das habe ich hervorragend hingekriegt. Mein Kind ist ein sicher gebundenes Kind. Und das Zweite, wenn Sie diese Krise ernst nehmen und begriffen haben, dann verändert sich der Ausdruck Ihrer Augen, der Klang Ihrer Stimme und die Bewegung Ihres Körpers, wenn Sie sich zu dem Kind herabbeugen, es aufnehmen und sagen, ach, mein Sohn, meine Tochter, Es ist doch so unendlich schwer, groß zu werden. In diesem Austausch der Empfindung, in 80% aller Fälle, ist der Trotzanfall zu Ende. In den anderen 20% müssen sie einfach durch. Dasselbe gilt für Hausaufgaben. Ich will es nicht zu weit ausführen, sonst wird es zu lang. Dasselbe gilt in der Pubertät, in der wir lernen müssen, uns auf unsere väterliche und mütterliche Kompetenz im Innersten der kindlichen Seele zu verlassen. Dann sind wir gelassen genug. Dann kontrollieren wir nicht dauernd. Dann sagen wir nicht dauernd, übermorgen schreibst du eine Mathearbeit. Wollen wir zusammen lernen? Geht natürlich schief. Hinterher steht man mit hochrunden Köpfen voreinander, lernt alles Mögliche, Schimpfwörter der übelsten Art, aber jedenfalls kein Mathe. Diese Haltung, ich hoffe, ich kann mich verständlich machen, wird erworben in den frühesten Tagen der Kindheit, in den ersten Jahren und hört ein Leben lang nicht wieder auf. Das ist die Substanz. Und wir können uns auf diese Substanz verlassen, denn ich sagte es, die Geschichte zwischen Eltern und Kindern ist eine große Liebesgeschichte. Sie endet ein Leben lang nicht. Alle seelisch gesunden Eltern lieben ihre Kinder. Und alle Kinder lieben ihre Eltern. Wer wie ich mit misshandelten oder missbrauchten Kindern gearbeitet hat, der weiß, dass in intimen Momenten, in denen sie sich wohlfühlen, plötzlich einer oder zwei von ihnen aufspringen und sagen, ich muss mal telefonieren. Und sie wissen ganz genau, mit wem sie telefonieren wollen, nämlich mit dem Vater, der sie so geschlagen hat, dass das Jugendamt sie aus der Familie nehmen musste, oder der Mutter, die dabei zugesehen hat. Kinder lieben ihre Eltern. Sie können nicht anders. Auf dieser Grundlage gilt dann dieser andere Satz: Im Zentrum, im Kern des Selbst sind verborgen die gute Mutter und der gute Vater. Jede gute Erzieherin, jede gute Kindergärtnerin, jede Grundschullehrerin schließt an dieses verinnerlichte Mutterbild. Und weil das so ist, deswegen will kein Kind seinem Vater, der sagt, hol mir mal die Joghurt aus dem Kühlschrank, antworten, hol sie dir doch selber. Kein Kind will das. Kein Kind will seiner Mutter, die sagt, hilf mir mal den Tisch decken, antworten, deck ihn doch selbst. Oder mein kleiner Bruder kann auch mal. Kein Kind will das. Kinder wollen nicht gleichberechtigt sein. Kinder wollen beschützt werden. Und ihr tiefster Schutz ist die Übereinstimmung der väterlichen und mütterlichen Präsenz und Ordnung mit diesem Kern ihres Selbst. Jetzt ist ihre Welt versöhnt. Wenn ich zu jemandem Vertrauen habe, dann will ich nicht gleichberechtigt sein. Ich will nicht, dass der mit mir auf gleicher Höhe ist. Ich will, dass ich Respekt vor dem habe. Und deswegen hat Annette von Droste-Hülshoff ein schönes Wort gesagt, das sie einmal formulierte, Gehorsam. Gehorsam in diesem Sinn, horchen, hinhören auf die Bedeutung eines erwachsenen Menschen. Gehorsam ist ein Kinderrecht. Das gilt für Eltern in besonderer Weise, das gilt für Lehrer, das gilt für Therapeuten auch. Und deswegen schließe ich mit einem kleinen Beispiel, einer kleinen Illustration. In meiner Praxis rede ich mit den Kindern wie der letzte Spießer. Ich sage, du tust genau, was ich gesagt habe. Und wenn diese medienerfahrenen Kinder dann fragen, wieso, weshalb, warum, Sesamstraße, die ganz Kleinen kennen Sesamstraße schon nicht mehr, das ist denen alles viel zu langsam, dann antworte ich, weil ich es gesagt habe. Ich bin der Erwachsene, du bist das Kind. So ist die Welt geordnet, solange ich im Raum bin. Diese Ordnung ist Geborgenheit. Nun ist es ja so, diese modernen Kinder knicken ja nicht bei autoritären Spießersätzen ein, wie wir das in diesem Alter taten. Sondern sagen wir mal, 12-jähriger Hippie, der weiß, er bräuchte jetzt auf meinen Spießersatz, das ist genau, was ich gesagt habe, nur aufzustehen und zu sagen, pass mal auf, Alter, irgendwie hast du die letzten 20 Jahre nicht richtig verarbeitet. Ich gehe mal. Er weiß, dass Mama vor allem in den ersten Stunden mit dem Ohr an der Tür lauscht, Was machte Herr Werkmann da mit meinem kleinen Sonnenschein? Der kam mir schon im Vorgespräch nicht so richtig psychologisch einfühlend vor. Der Kleine bräuchte nur die Tür zu öffnen, in Mamas Gesicht zu sagen, der meckert mit mir. Ein empörter Blick von Mama würde mich streifen und die beiden würden das Treppenhaus hinunter verschwinden auf Nimmerwiedersehen. Allein in einer 14-jährigen Praxis in Hannover, und das ist nicht das Zentrum der Welt, ist es mir nicht ein einziges Mal passiert. Warum? Weil die Kinder es nicht wollen. Sie suchen diese Ordnung, die Geborgenheit verspricht. Aber nur, wenn sie das tut. Sie suchen nicht die Unterwerfung. Ich schließe daran noch schnell ein kleines Beispiel an, das Sie aus Ihrer Familie alle kennen. Und das auch Anlass zu Tragödien ist, ich spreche vom Müll. Sie haben eine 14-jährige Tochter oder einen 12-jährigen Sohn. Sie sagen, bringt mal den Müll runter. Die Antwort kennen Sie alle, ja, gleich. Nun haben Sie wiederum in einem der liberalen und fortschrittlichen Erziehungskurse oder Ratgeber gelesen, dass das Kind aus eigener Einsicht und eigenem Verständnis begreifen muss, dass eine Familie ihre Aufgaben hat, eine Aufgabe hat, eine Ordnung hat und dass jeder sich in dieser Ordnung mit dem anderen verbindet. Sie geben ihm also für diese Reflexionsphase, sagen wir, eine Viertelstunde nach 20 Minuten. Nach 20 Minuten wiederholen Sie, du sollst doch den Müll runterbringen. Die Antwort diesmal schon gereizter, ja, gleich. Und nach einer halben Stunde sagen Sie unvermeidlich den Satz, ich habe dir schon 100-mal gesagt, du sollst den Müll runterbringen. Und der Kleine oder die Große knallt die Tür zu. So ist es also falsch. Wenn Sie das, was ich über die Liebe und die Substanz im Kern des Selbst als Gehorsamsbedingung gesagt habe, verstanden haben. Aber nur dann gilt Folgendes. Sie lassen den Kleinen oder die Große vor sich auftreten. Sie sagen, hier der Müll, da du, eine sinnvolle Einheit, zup, jetzt. Sie werden merken, dass das Kind noch mürrisch den Müll die Treppe herunterträgt, aber wieder heraufkommt mit einem Ausdruck im Gesicht, den ich gern als maulende Zufriedenheit bezeichne. Maulend, weil es in seinen Bestrebungen ja von Ihnen tatsächlich behindert worden ist, aber zufrieden, weil Sie ihm mit der Gewissheit wie Sonne und Mond und Regen und Tag und Nacht gesagt haben, dass es in der Ordnung dieser Familie aufbewahrt bleibt und dass sich daran in den nächsten Jahren auch nichts ändern wird. Und das ist ihm insgeheim ganz recht so. Gehorsam ist an Kinder Recht. Ich komme zum Ende. Wir stellen uns vor, ich spreche mal aus der väterlichen Sicht. Sie haben eine, sagen wir, 8- oder 9-jährige Tochter. Das Kind sagt zu Ihnen, du bist der liebste Papa auf der Welt. Riechen Eis. Und wenn Sie vielleicht Ihre nachdenklichen Minuten haben, dann antworten Sie dem Kind ganz ernst. Sie sagen, das stimmt. Ich bin wirklich der liebste Papa auf der Welt. Und weißt du warum? Weil ich für dich der Einzige bin. Stell dir das vor. An dem ganzen großen Abendhimmel, an dem wir abends vor dem Schlafengehen auf die Sterne anschauen, auf der ganzen großen Erdkugel, hast du nur einen Papa, nur mich. Und ich habe im ganzen unendlichen Universum nur eine Tochter, nur dich. Und bevor sie dann gemeinsam in Tränen ausbrechen, ist das Kind mit dem gesunden Materialismus einer 7-, 8- oder 9-Jährigen schon losgerannt, um ihr Vanilleeis zu besorgen. Die Einzigartigkeit dieses Kindes für diesen Mann und dieser Mann für dieses Kind und diese Frau für dieses Kind und diese Frau für diesen Mann, denn er verdankt es ihr. Dies ist die ganze Substanz und das Geheimnis von Erziehung und Gehorsam. Und weil das so ist, beschließe ich meinen kleinen Vortrag mit einem Satz, den Paulus an die Korinther geschrieben hat. Der schreibt dort, wenn ich mit 1000 Engelszungen redete, denken Sie an unser Frühstück, wenn ich alles richtig mache. Und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Dann ist alles nichts wert. zwei Absätze weiter, das kennen Sie alle, heißt es dann Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber fährt Paulus fort, nicht der Glaube, nein, der Glaube nicht. Die Liebe ist die höchste unter ihnen. Wenn Sie an Ihre Kinder oder die Ihnen anvertrauten Kinder denken, vergessen Sie das nicht. Schönen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.